Unsere Morgenstunde steht unter dem Thema Die Göttlichkeit Jesu in Verbindung mit Auferstehung und Gericht. Den Text, den wir uns jetzt zusammen anhören wollen, ich lese aus der unrevidierten Elberfelder Übersetzung, steht in Johannes 5, die Verse 16 bis 24. Johannes 5, ab Vers 16. Und darum verfolgten die Juden Jesum und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat tat. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleichmachend. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, denn was irgend er tut, das tut auch der Sohn gleicherweise. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, auf dass ihr euch wundert. Denn gleich wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, also macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohne gegeben, auf dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen.
Ja, wer war dieser Jesus, der vor 2000 Jahren über diese Erde ging? War das nur ein ganz gewöhnlicher Mensch, der Charisma hatte, Leute begeistern konnte, manche auch verärgern? Ein Mensch, der auch mal rebellisch war, der sich gegen Religionsgesetze aufgelehnt hat. Ein Mensch, der viel Verständnis für Leute hatte, die Schwächen hatten, die Sünder waren, in Anführungszeichen, Verfehler. Viel Verständnis für schwache Menschen hatte. Oder war eine Führerpersönlichkeit, hat eine neue Weltreligion ins Dasein gerufen. Ja, wir können das noch viele, viele Wesenseigenschaften aufzählen von berühmten Leuten, die er auch hatte. Uns interessiert aber hier und heute ganz besonders eben, dass sein Verhalten, sein Leben, seine Äußerungen, seine Handlungen immer wieder darauf hindeuten, nicht nur seine Worte, dass er von göttlicher Wesensart gewesen ist. Das heißt, wie Luther mal gesagt hat, er war ganzer Mensch und ganzer Gott. Und von daher ist es wichtig, dass wir das natürlich auch im Bibeltext prüfen. Wenn du der Meinung bist, dass die Bibel, das Wort Gottes, uns diesen Christus sowohl im Alten Testament als auch im Neuen umfänglich vorstellt, dann wirst du in jedem Bibelabschnitt Wesensmerkmale von ihm finden, die diese göttliche Wesensart bestätigen. Und das ist für mich ganz persönlich auch ein besonderes Erlebnis gewesen, weil ich ja in meiner angeborenen Religion immer das Gegenteil gehört habe, nämlich dass Jesus nur ein geschaffener Engel gewesen ist. Und ja, was das für Konsequenzen hat im Denken, was das für Konsequenzen hat auch in der Auslegung des Wortes Gottes, was uns betrifft, den einzelnen Glaubenden, das können sich nur Leute vorstellen, die dann wissen, wer dieser Christus ist. der Gesalbte Gottes. Ja, die eben gehörten Verse sind ja ein Ausschnitt aus dem Leben Jesu. Und wir sind hier an einer Stelle, wo er im Nordwesten der Stadt Jerusalem damals am Schaftor einen Mann geheilt hat. Der hatte 38 Jahre lang eine körperliche Schwäche, was das genau war, steht nicht geschrieben. Er war körperlich schwach und hat ihn geheilt. Das ist ein Teich am Schaftor, der heißt Bethsaida hebräisch und im Hebräischen heißt das Haus der Olive. Ja, da hat er gesessen und gewartet, bis ihn endlich mal einer wahrnimmt, und der Herr Jesus hat ihn geheilt. Das heißt, der Mann hatte großes Vertrauen in diesen Prediger Jesus oder wie immer man ihn damals vielleicht gesehen hat. Und was passiert jetzt? Dieser Jesus, dieser rebellische Geist, der gegen Religionsgesetze aufgetreten ist, heilt einen Mann am Sabbat. Und wer beklagt sich? Die Religionsführer des ersten Jahrhunderts, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Er verstößt gegen das Gesetz. Am Sabbat dürfst du ja nichts arbeiten. Am Sabbat wird geruht. So, und jetzt hat der Mann jemanden geheilt. Und jetzt im Kontext wird ja deutlich, weil er den Sabbat bricht und auch noch Gott seinen Vater nennt, das ist ja noch unverschämter, deswegen müssen wir den umbringen. Okay, so einer muss verschwinden. Aus religionsgesetzlicher Sicht kann ich das gut verstehen. Ich war selber mal ein harter religionsgesetzlicher Verfechter mit Haut und Haaren. Und ich hätte auch Leute gesteinigt und umgebracht, wenn das erlaubt gewesen wäre. Und deswegen weiß ich, wie die andere Seite tickt. Aber inzwischen, nach vielen Jahren in der Gemeinschaft, auch mit etlichen von euch, habe ich gelernt, dass das eigentlich ganz anders ist. Es ist andere Werte gibt, die uns Jesus vorgelebt hat. Jetzt sagt er doch hier in unserem Text, wie wir ihn schon gehört haben, ich zitiere die eine oder andere Stelle nochmal, wenn wir darüber reden. Er sagte hier, mein Vater wirkt bis jetzt und auch ich wirke im Vers 17. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Was geht mich euer Sabbat an, könnte man hinzufügen. Mein Vater wirkt ständig. Dieses Wort im Grundtext des griechischen Neuen Testamentes steht hier im Präsens. Und das griechische Präsens besagt, das musst du dir nicht merken, das ist nur für jetzt wichtig, das besagt, es ist eine andauernde Handlung, die wird damit ausgedrückt. Das heißt, wenn Jesus sagt, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke, wir wirken ständig, auch am Sabbat. Und wenn ich das wörtlich nehmen darf und ich tue das, würde das also bedeuten, wir sind hier auch wieder unter anderem bei der Stelle im Alten Testament, in Hiob 34, ich habe vor einigen Wochen hier darüber gesprochen, dass es heißt, wenn Gott seinen Geist zurückzieht, sagt Hiob im Kapitel 34, Vers 15, würde alles Fleisch verscheiden. Das heißt doch, Gott ist ständig am Erhalten seines Universums, seiner Schöpfung. Und in Hebräer 1, Vers 3 wird ja, in Hebräer Kapitel 1 überhaupt, wird ja der Sohn als der Schöpfer dargestellt. Der Vater selber sagt dort in Vers 8 und 10, du bist der Schöpfer. Und wenn ich das weiß und im Vers 3, Hebräer 1, Vers 3 steht, dass der Gottessohn das ganze All durch die Rede seines Vermögens trägt, das kann man vielleicht so auf Anhieb nicht verstehen. Die Rede, das Rhema, das dynamische Wort Gottes, das bewegende Wort Gottes, das Wort Gottes, was etwas in Gang setzt, um das geht es. Und dieses dynamische Wort Gottes, von dem er hier redet, der Hebräerbriefschreiber über Jesus, da sagt, dieses Wort, dieses dynamische Wort beinhaltet das Vermögen, das ganze alle Schöpfung zusammenzuhalten. Und da musst du jetzt nicht wieder die Quantenphysik bemühen, was ich ja sehr gerne mache, gell, die inzwischen auch soweit sind und das verstehen, dass da eine eine Information von außen auf die Schöpfung einwirkt, die das Ganze am Laufen hält. Das ist hochspannend. Das sehe ich also hier, wenn Jesus sagt, mein Vater und ich, wir sind ständig am Werken. Gell? Das hat mit dem Sabbat von euch überhaupt nichts zu tun. Und Jesus selber sagt, ja, wir kommen gleich nochmal darauf, er ist der Herr des Sabbats. Also Gott in Christus, seinem sozusagen seiner Hand, seiner Rechten, dem, der alles macht, hat das doch in Gang gesetzt für die Menschen. Das heißt, der Sabbat ist doch dafür da, dass es den Leuten gut geht. Wenn also jetzt jemand am Sabbat was Gutes tut, für jemanden, dem es schlecht geht, kann man doch nicht sagen, er bricht das Gesetz Gottes. Der Ursprung eigentlich, und das ist, glaube ich, auch das Denken noch heute in vielen religiösen Köpfen unserer Zeit, die an 1. Mose 2, Vers 2 denken, Gott sah, dass alles gut war und er ruhte am 7. Tag. Gell? Ich habe das früher auch mal so gelernt. Also wer sich ein bisschen mit der hebräischen Sprache beschäftigt und diesen Vers genau anguckt und vielleicht mal eine wörtliche Übersetzung dazu benutzt, wird feststellen, dass das gar nicht so da steht. Sondern da steht, dass der Elohim, hebräisch ist, gibt es ja viele Elohim, das sind die Engel, und der Elohim, der richtet, und der Elohim, der Erschaffer ist, wenn wir das Neue Testament zu Rate ziehen, besonders Hebräer 1, ja der Christus. Das heißt also, der Gottessohn als Schöpfer ist hier angesprochen in 1. Mose 2, Vers 2, und da heißt es, er vervollständigte in dem 7. Tag seinen Auftrag. Melacha, hebräisch. Das heißt, er vervollständigte seinen Auftrag, nicht er ruhte am 7. Tag. Es gab Aufträge, der Vater hat den Auftrag gegeben, ich sage das jetzt etwas platt, der Vater gibt den Auftrag an den Sohn, jetzt machen wir die Schöpfung, so wie wir das geplant haben. Und das macht der Sohn als Schöpfer nach Hebräer Kapitel 1. Und als dieser Auftrag erledigt ist, kam wahrscheinlich irgendwann ein neuer Auftrag. Er vervollständigte am 7. Tag seinen Auftrag und hörte auf mit diesem Auftrag. Dass dieses Wort aufhören auch für Ruhen gebraucht wird im Hebräischen, ist ja kein Argument, dass man jetzt sagt, das Aufhören heißt, er hat nie mehr was gemacht. Also wenn wir einen Tag nichts machen und machen am nächsten Tag wieder was, ist die Ruhe auch vorbei. Also hier, wenn ich heilsgeschichtlich denke, muss ich also sagen, Gott hat nicht geruht und macht nun nichts mehr, weil Jesus sagt, er wirkt ständig. Das würde also bedeuten, bei Gott gibt es keinen Sabbat, sondern da werden Aufträge erledigt nach 1. Mose 2, Vers 2. Ich kann das also nicht mit Ruhe wiedergeben. Und das haben die natürlich damals nicht begriffen. Da haben wir ja schon Probleme heute aus Kenntnis der gesamten Schrift, Alten und Neuen Testamentes, das zu verstehen. Wie viel weniger haben die Glaubenden im 1. Jahrhundert verstanden, was Jesus wollte. Und die Frage ist ja immer wieder, was bringt mir das heute, für mich jetzt und hier mit meinen Problemen? Und meine Antwort ist immer wieder, mach dich frei von Religionsgesetzen und fang nicht an und stell selber welche auf. Da müssen wir auch aufpassen. Sondern für uns gilt, und das will ich jetzt in einigen Versen aus dem Matthäus-Evangelium zu diesem Thema hier nachweisen, für uns gilt, nicht der Buchstabe ist das Wichtigste, sondern der Geist der Sache. Und die Sabbatgeschichte mit Jesus, er hat das ja oft gemacht, am Sabbat irgendwelche Dinge, die eigentlich nicht erlaubt waren, die bestätigen das ja. Ich will mal Matthäus 12 ein paar Verse rausgreifen. Matthäus Kapitel 12. Vers 4 fängt das an. Da sagt Jesus, als seine Lernenden, seine Jünger durch die Felder gingen und haben dann Ehren ausgerauft, ihr kennt das, haben die Körner gegessen nach dem Motto, am Sabbat war das, am Sabbat darfst du nicht arbeiten, also kannst auch kein Essen zubereiten, das wird den Tag vorher schon gekocht, damit man es am nächsten nur zu essen braucht, weil Essen war erlaubt, aber kein Essen kochen. Und jetzt sagt Jesus zu diesen Pharisäern des ersten Jahrhunderts, diesen religionsgesetzlichen Hütern, sagt er hier, habt ihr nicht gelesen, ihr Pharisäer, kennt doch das Alte Testament, habt ihr nicht gelesen von David, was der gemacht hat, wie er in das Haus Gottes ging und die Brote des Vorsatzes, also die Schaubrote, wird meist gesagt, gegessen hat. Da war eine Notlage. Seine Krieger, in Anführungszeichen, die hatten Mordshunger, gell? Und die hatten noch viel vor. Und da haben sie die Schaubrote, das meist gesagt, die Brote des Vorsatzes, heißt im Neuen Testament, gegessen. Die waren für die Priester eigentlich. Die durfte niemand anders essen. Und jetzt sagt Jesus, ja, in eurem Alten Testament steht, dass der David gegen das Gesetz verstoßen hat. Seid ihr jetzt größer als David, gell? Könnte man anfügen. Und ja, der eine Punkt. Oder Vers 5, nächster Punkt, sagt, oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass an den Sabbaten die Priester in der Weihestätte im Tempel den Sabbat entheiligen und schuldlos sind? Ja, wie denn das? In eurem Alten Testament, ihr Pharisäer, steht, dass die Priester, die von Gott gesalbt waren, dass die Priester den Sabbat entheiligt haben. Die mussten nämlich die Lampen putzen und jeden Tag in Gang setzen. Die Öllämpchen, gell, die mussten ständig betreut werden. Das ist nicht erlaubt am Sabbat. Am Sabbat darf sie kein Licht anmachen. Und der orthodoxe Jude heute in Israel, weißt du, was der macht? Wenn der Licht anmachen will, da holt er einen Ungläubigen, dass der das macht, weil er selber das Licht nicht anmachen darf. Das heißt, sie haben Hausbedienstete, die dann diese Arbeit machen, die sie selber nach ihrem Religionsgesetz nicht machen dürfen. Da siehst du, wo das hinführt. Und jetzt sagt Jesus, ja, habt ihr das nicht gelesen? Jesus kannte das Alte Testament offensichtlich gut. Ja? Und es wäre gut, wenn wir das auch kennen täten würden. Wäre nicht schlecht. Und die Priester haben am Sabbat die Arbeit gemacht, die nicht erlaubt war. Und ihr beklagt euch bei mir, dass ich einen gesund gemacht habe am Sabbat. Ja, kannst du dann nur an den Kopf greifen, in unserer Sprache ausgedrückt. Ja, und dann sagt er noch hier, ich sage euch Größeres als die Weihestätte, also der Tempel ist hier. Und im Vers 7 kommt der eigentliche Punkt. Vers 7, das ist mir so wichtig, auch für heute, dass wir endlich aufhören, den Buchstaben mehr zu achten als das Wesen des Menschen. Er sagt hier, wenn ihr aber erkannt hättet, Matthäus 12, Vers 7, wenn ihr erkannt hättet, was es ist, ich will Erbarmen und nicht Opfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilen. Meine Lernenden haben gegessen am Sabbat, Ehren ausgerauft, jetzt verurteilt ihr die. Wenn ihr wüsstet, dass das Erbarmen über dem Gericht steht, das Erbarmen über dem Gesetz steht, dass das die Barmherzigkeit größer ist als irgendwelche gottesdienstlichen und religionsgesetzlichen Opfer, dann würdet ihr die Unschuldigen nicht verurteilen. Merkst du was? Da geht es um den Geist der Sache. Es geht doch nicht um den Buchstaben, es geht um den Geist der Sache. Und dann Vers 8 sagt er, der Sohn des Menschen ist der Herr des Sabbats. Gell? Ich habe da den Sabbat gemacht. Was stellt ihr euch so an? Gell? Und ich kann entscheiden, was am Sabbat gemacht wird und was nicht. Das haben die natürlich nicht verstanden. Das ist mir völlig klar. Gell? Aber es geht ja hier um das große Ganze. Und so hat Jesus dieser positiv rebellische Geist, hat immer wieder auch die schlauen religionsgesetzlichen Lehrer vorgeführt mit solchen Argumenten. Das finde ich sowas von köstlich. Gell? Da könnte ich drinnen baden, könnte ich da, wenn ich sowas lese. In Lukas 14 ist noch ein Hinweis, das will ich nur jetzt zitieren aus dem Kopf. Da sagt er auch bezüglich des Sabbat, wenn von euch ein Tier, ein Rind oder ein Ochse, steht da je nach Übersetzung, oder euer Sohn in den Brunnen fällt am Sabbat, was machst du denn dann? Den holst du raus, gell? ist aber nicht erlaubt, weil am Sabbat dürfst du ja nichts arbeiten. So, und versteht ihr? Und damit macht er immer wieder deutlich, das Leben, die Rettung, das Wesen des Lebens ist wichtiger als Religionsgesetze. Und davon müssen wir uns auch ein Stück weit frei machen. In Johannes 7 ist noch interessant, 22, 23, da spricht er von der Beschneidung. Und da sagt er, wie ist denn das mit der Beschneidung? Nach dem Gesetz muss ein Knabe am achten Tag beschnitten werden. Was machst du jetzt, wenn an dem achten Tag Sabbat ist? Fragt er die. Wir haben die gewusst, also beschneiden tun wir auch am Sabbat. Weil im Gesetz steht, du musst es am achten Tag machen. Merkst du das? Selbst das Gesetz widerspricht sich doch. Da heißt, du musst am achten Tag beschneiden, durfst aber am Sabbat nicht arbeiten. Ja, was ist jetzt wichtiger? Für sie war die Beschneidung wichtiger als der Sabbat, offensichtlich nach dem Gesetz. Aber Jesus bringt immer wieder solche Beispiele, wo er deutlich macht, ihr müsst euch endlich mal davon frei machen, dass Religionsgesetze die Menschen knechten. Und wenn du so denkst und so argumentierst, fliegst du aus jeder Religion raus, weil du das nicht ertragen kannst. Und deswegen sind die meisten von euch ja heute Morgen hier, nehme ich mal an, weil wir uns, oder weil wir nicht, oft nicht geduldet werden mit diesem Denken des Christus in solchen religionsgesetzlichen Strukturen. Und das finde ich gut. Ja. Und offensichtlich du auch, sonst wärst du heute Morgen daheim geblieben. Ja, der zweite Grund, um den es hier noch geht, war, dass Jesus Gott seinen Vater nennt, unverschämt. Ein Mensch sagt, Gott ist mein Vater. Adolf Heller, einer unserer Glaubensväter, ich habe ihn nie kennengelernt, Reinhold hat ihn noch gekannt, da ist er viel mit dem Zug gereist und dann hat er aus dem Fenster gedeutet und hat den Leuten im Zugabteil, habe ich gelesen, irgendeiner Bücher, hat er gesagt, da draußen, das gehört alles meinem Vater. Und da haben die gedacht, das ist ein Großgrundbesitzer oder sonst irgendwas, gell? Und dabei war das für ihn ein Anlass, Zeugnis zu geben. Das war für ihn ein Grund, über Gott zu reden. Und wenn du Leuten sowas sagst, dann müsste man das vielleicht anders machen. Das ist immerhin schon 50 Jahre her oder 60, keine Ahnung. Und heute gibt es andere Methoden und Mittel, ins Gespräch zu kommen. Aber denk drüber nach, gell? Das ist ein Anlass, auch mal darüber zu reden. Und jetzt sagt er hier, natürlich, in einer extremeren Form, nach dem Inhalt des Neuen Testamentes zu den damaligen religionsgesetzlich denkenden Lehrern. Mein Vater hat mich geschickt und mein Vater ist euer Gott. Gell? Hat das nicht so platt gesagt, aber die haben das so verstanden. Und die Juden haben nun, ich muss mal ein paar Verse lesen, aus Johannes Kapitel 10, ab Vers 30, interessante Reaktion. Johannes Kapitel 10. Da sagt er im Vers 30 schon mal, ich und der Vater, wir sind eins. Ja, okay, ob die das verstanden haben, weiß ich nicht. Aber hier geht es um das Bezeugen seiner Göttlichkeit und der Wesenseinheit mit dem Vater Gott, der ihn gesandt hat. Jetzt aufgrund dieser Äußerung heißt es, hier trugen die Juden nochmals Steine herbei, dass sie ihn steinigten, weil das geht natürlich nicht. Sagt einer, ich bin eins mit Gott, gell. Einer Meinung, das geht ja noch. Also meine frühere Religion hat immer gesagt, wir sind einer Meinung, gell. Das war für die schon viel, aber Wesenseins, nee, das geht zu weit. Also steinigen. Und Jesus antwortete ihnen, viele ideale Werke habe ich euch gezeigt von dem Vater, wegen welches Werkes von ihnen steinigt ihr mich? Also ich habe viel Gutes gemacht, was ist jetzt der Grund? Das sagen die Juden sie, wegen eines idealen Werkes steinigen wir dich nicht, Vers 33, sondern mit Treffs der Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selber zu Gott machst. Das ist unverschämt. Weil er sagt, Gott ist mein Vater und wir sind eins, macht er sich selber zu Gott. Die haben das verstanden. Und jetzt frag heute mal die Liberaltheologen, ob Jesus der Sohn Gottes ist, Wesen ist eins mit ihm, in diesem Sinne, wie wir das aus der Schrift entnehmen. Oder so ein paar Querdenker, die es auch in unseren Reihen schon gegeben hat, die meinen, Josef ist der Vater von Jesus. Die Juden haben verstanden, was Jesus gesagt hat, wenn es um die Göttlichkeit geht. Und wir heute im religionsgesetzlichen Raum haben damit Probleme. Und der Herr Bultmann, du kannst über ihn denken, wie du willst, ich bin beileibe nicht mit ihm einer Meinung, wenn es um seine letzten Schlüsse geht, gell? Aber er hat ein paar schlaue Sachen schon gesagt und wir dürfen jetzt nicht jeden Bibelkommentator in die grüne Tonne treten, bei uns ist das die, wo das Papier reinkommt, nur weil da mal was gesagt hat, was uns nicht gefällt. Also wenn in meinem Bücherregal nur Bücher stehen dürften, die alles so sehen wie ich, dann hätte ich kein Bücherregal. Ja, ist das so? Geht es dir anders? Also wenn du wirst nicht, das nicht finden, gell? Früher, Jehovas Zeugen waren früher so stolz, gell? Die haben ihre eigene Bibel gemacht. Und dann hieß es, bei dem Professor XY steht die sogenannte Neue Weltübersetzung im Bücherregal. Gell? Also muss das was ganz Tolles sein, die Bibel, sonst hätte der die nicht in seinem Regal stehen. Verstehst du, mit so primitiven Argumenten geht es da vor. Als würde das Buch geadelt, weil es beim Herrn Professor im Bücherschrank steht. Da steht jede Menge Schrott, gell? Wie bei jedem anderen auch, bei mir daheim auch, gell? Wenn ich da ernsthaft aussortieren würde, da wäre das vielleicht nur noch halb so viel. Das ist doch kein Argument. Und deswegen müssen wir uns davon frei machen. Und warum ich das erzähle, weil ich jetzt Bultmann zitiere. Gell? Nicht, dass einer sagt, ja, der eine, der ist auf ganz auf Bultmanns Linie, Quatsch. Gell? Es gibt 5, 6 Argumente von ihm, die finde ich hochklassig interessant. Und die habe ich auch abgedruckt in meinen Kommentaren. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mit ihm einer Meinung bin in allem. Gell? Da hat er gesagt, bezüglich dieser religionsgesetzlich denkenden Leute des 1. Jahrhunderts, sie, ich zitiere, sie können die Gottgleichheit nur verstehen als Unabhängigkeit von Gott, während sie für Jesus das Gegenteil bedeutet, wie Vers 19 sofort ausführt. Und das sind wir jetzt in unserem Text. Vers 19. Was sagt der Herr Bultmann? Wenn einer sagt, sie haben gesagt, du machst dich Gott gleich, weil du ihn seinen Vater nennst. Und damit schaffst du einen neuen Gott. Das heißt, wir haben aber nur einen Gott. Du kannst dich nicht zum zweiten Gott machen. Das wird hier ausgedrückt in der Bultmannschen Rede. Und jetzt sagt er, während für Jesus gerade das Gegenteil der Fall ist. Er hat gesagt, die Göttlichkeit, die ich habe, ist Wesens eins mit dem Vater. Gell? Wir sind eine Einheit. Da sind nicht zwei Götter jetzt entstanden, sondern wir sind eine Wesenseinheit. Und deswegen Vers 19 in unserem Text, der heute dran ist, heißt ja, da antwortete Jesus und sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn vermag nichts von sich selbst zu tun, nicht eines, außer was er den Vater tuend erblickt. Denn welche Werke, könnte ich anfügen, jener tut, diese tut gleicherweise auch der Sohn. Der Sohn vermag nichts zu tun, es sei denn, der Vater hat es vor ihm getan oder hat ihm gesagt, dass er das macht. Das ist jetzt kein Argument gegen die Göttlichkeit Jesu. Eben aus dem Gesichtspunkt heraus, es sind ja keine zwei unabhängig voneinander arbeitende Götter, sondern es ist eine Wesenseinheit, was die Göttlichkeit angeht, aber eine personelle Unterscheidung. Und ich wiederhole mich gern dann immer wieder, der ganze Streit um die Dreieinigkeit und all das Gedöns, was da Land auf Land abgeht, das brauchen wir nicht, weil leider übersehen wird, dass die Wesenseinheit nichts zu tun hat mit der Personalität. Der Vater ist immer der Vater und der Sohn ist immer der Sohn. Der Vater hat immer Autorität über den Sohn. Aber wenn es um die Göttlichkeit geht, um die Wesenseinheit in der Göttlichkeit, da sind sie gleich. Und das muss man unterscheiden. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, wenn da so schräge Argumente kommen und die Göttlichkeit Jesu jetzt ausgespielt wird über die Personalität. Das ist falsch. Das sind zwei getrennte Dinge. Mein Vater ist mein Vater und ich bin sein Sohn. Wenn er noch hier wäre, hätte er mir immer noch was zu sagen. Aber wir sind beide Menschen, gell? Da wird sich auch nichts dran ändern. Also, versteht ihr, darum geht es. Personalität, Wesenseinheit sind zwei völlig verschiedene Dinge. So, und jetzt sagt er hier, welche jener tut, nämlich der Vater, tut gleicherweise auch der Sohn. Das heißt doch, wenn ich das anders ausdrücke, am Sohn kann ich den Vater erkennen. Hat schon mal irgendjemand Gott gesehen? In meiner Bibel steht, den kannst du nicht sehen, der wohnt in einem unzugänglichen Licht und so weiter. Und jetzt Johannes 3, wir müssen ja ein paar Bibeltexte lesen ab und zu, nicht, dass ihr denkt, ihr habt die Bibel am Platz mit. Johannes 3, Vers 34, nämlich als Anlass. Und noch ein Vers aus Kapitel 17, Johannes 3, 34. Da sagt Jesus, denn welchen Gott sandte, er spricht die Reden Gottes, denn er gibt den Geist nicht nach Maß. Welchen hat Gott gesandt? Jesus. Was sagt er hier von dem Gesandten Jesus, der spricht die Reden Gottes, Rhema, das fließende Wort Gottes, nicht Logos, das dynamische Wort Gottes. Er spricht die Reden Gottes. Dieser Jesus spricht, was Gott sagt. Wenn ich diesen Jesus höre, höre ich Gott. In seinem Gebet, Johannes 17, Vers 8, da sagt er, ich habe ihnen die Reden gegeben, welche du mir gabst. Wieder, gell? Das Rhema, das fließende, dynamische Wort Gottes, habe ich den Lernenden gegeben, den Jüngern, damit dir und mir. Also, wenn du den Sohn hörst, hörst du Gott. Und jetzt ist die Frage, wenn du schon Gott nicht gesehen hast, hast du wenigstens Jesus mal gesehen? Ich würde ihn auch gern mal treffen, gell? Mal so richtig so gegenüberstehen. Ja, was machen wir denn jetzt, wenn wir nicht im ersten Jahrhundert gelebt haben, als Jesus in diesen wenigen Jahren über diese Erde ging, wenn sie heißt, wer den Sohn hört, hört den Vater. Wie spricht denn der Sohn zu uns? Vielleicht musst du mal in deine Bibel gucken. Ich sage das jetzt nicht zu euch direkt, gell? Wir lesen ja genug da drin, hoffentlich. Vielleicht musst du mal alle Reden Jesu lesen. Es gibt im Englischen vor allem, das finde ich schön, gibt es viele Bibelübersetzungen, die alle Aussprüche Jesu haben die rot gedruckt. Vielleicht hast du schon mal gesehen. Ich habe daheim einige davon. Ob es jetzt das in Deutsch auch gibt, weiß ich nicht. Da muss ich mich raushalten. Gibt es auch. Gut, danke. Falls jemand interessiert ist, Elfriede weiß, was das für eine Bibel ist. Also, jetzt kannst du die Bibel nehmen und kannst alles, was rot ist, lesen, hast alle Worte Jesu gelesen. Als ich von den Zeugen Jehovas wegging, vor 25 Jahren, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe damals leider in Anführungszeichen das Matthäus-Evangelium genommen, alles rausgeschrieben, was Jesus gesagt hat, ich wollte das wissen, gell? Damit ich den Text pur habe, nur alle Reden Jesu. Gell? Hat mir nicht geschadet und im Gegenteil. Aber worum es also geht, wenn du schon Jesus selber nicht getroffen hast, weil du nicht vor 2000 Jahren gelebt hast, hast du doch heute die Chance, alles, was er gesagt hat, zumindest das vieles davon, was geschrieben ist, nachzulesen. Du kannst dir von ihm was sagen lassen. Du liest von ihm etwas und er spricht in dein Leben hinein. Und wenn du jetzt denselben Text liest wie ich, dann werden wir beide feststellen, dass er dir was anderes sagt, als er mir sagt, im gleichen Text. Wir haben das schon getestet unter Brüdern. Das heißt doch, der Geist transformiert das Wort des Herrn für mein Leben. Ich höre ihn und der Vater spricht zu mir. Wenn du mich hörst, hörst du den Vater. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Johannes 14, ja, die wunderbare Geschichte, die finde ich so köstlich. Da kommt der Philippus und sagt zu Jesus, Vers 8, ich will gar nicht so viel mit dir reden, ich will dich auch nicht lange aufhalten, ich paraphrasiere jetzt, sondern zeig mir doch einfach mal den Vater. Zeig mir nur mal den Vater. Und im Vers 9 sagt dann Jesus zu ihm, also jetzt bin ich so lange Zeit bei euch, du hast mich nicht erkannt, Philippus, du hast mich nicht erkannt. Der mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig mir den Vater? Ich hätte dann mal dem sein Gesicht sehen wollen, als Jesus das so erzählt hat. Glaubst du nicht, Vers 10, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Wesenseinheit. Also wenn ich Jesus angucke, sehe ich den Vater, heißt es doch. Jetzt kann ich heute, hier und jetzt Jesus nicht angucken, weil er nicht da ist. Aber ich habe sein Wort. Ich kann sein Wort lesen. Wie ist denn das bei dir, wenn du eine Geschichte liest? Irgendeine Geschichte. Hast du da ein Bild im Kopf? Da liest eine Geschichte vom Feuerwehrmann, ja, Eugen, wie da die Treppe hochflitzt mit seinem Schlauch. Und das hast du doch im Kopf, das Bild. Wenn ich da jetzt eine Geschichte lese, oder egal was das ist, also irgendeine Geschichte lese ich und ich habe eine Vorstellung im Kopf. So soll das eigentlich sein. Wenn ich die Reden Jesu lese, habe ich eine Vorstellung im Kopf. Ich weiß, als wäre da, gell? Also wenn ich Jesus lese im Neuen Testament, sehe ich ihn vor mir stehen mit ihm. Wenn ich die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern lese, da sehe ich die laufen. Ich wollte immer mal ein Bild malen von den drei, gell? Und wie die da laufen. Und das kann ich mir vorstellen, gell? Das mag ganz anders ausgesehen haben, aber ich habe eine Vorstellung davon. Du hast vielleicht eine ganz andere. Und versteht ihr, darum geht's doch. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Wenn du mich hörst, hörst du den Vater. Jetzt hör doch mal auf Jesus. Und alle Probleme, die wir haben, mögen der Lösungsweg heißt, hör auf Jesus. Was hat er gesagt? Wie spricht er zu mir? Was ist für mich wichtig? Wo ist hier mein Geist und nicht der Buchstabe? Wo ist meine Hilfe durch seine Worte? Das kann dir oft ein Mensch sowieso nicht vermitteln, sondern lest Jesus. Stell ihn dir vor beim Lesen. Er spricht zu dir und da weißt du, alles, was Jesus zu mir sagt, kommt vom Vater. Der Vater liebt den Sohn, heißt es hier noch im Vers 20, und zeigt ihm alle Werke. Und dann sagt er hier, und er wird ihm größere Werke als diese zeigen. Er wird ihm größere Werke zeigen, als nur mal jemanden am Sabbat zu heilen, als nur mal jemanden sein Problem zu nehmen, jetzt und hier und heute. Sondern da gibt es noch viel größere Dinge, die auch gemacht werden müssen. Was ist denn das? Was sind denn die größeren Werke? Wenn wir heilsgeschichtlich denken und an das heilsgeschichtliche Wirken Gottes denken, besonders nach Golgatha, da gibt es ganz große Dinge, die noch passieren. Es sind unmittelbar danach Leute auferstanden, die er mitgenommen hat in den Himmel, Matthäus 27. Es gibt eine Entrückung, 1. Thessalonicher 4. Danach gibt es noch Leute, die zum Thron geführt werden. Wir haben darüber schon gesprochen. Wir finden Texte wie 1. Timotheus 6, wo es heißt, Gott ist der, der das ganze All ins Leben zeugt durch den Sohn. Das Ziel ist, dass alles Göttlichkeit und Herrlichkeit hat. Das sind doch viel, viel größere Dinge. Aber der Anfang war damals. Der Anfang, den hat er im 1. Jahrhundert gemacht auf dieser Erde, hat seine göttliche Wesensart unter Beweis gestellt durch so ganz menschliche Reden und Handlungen. Ja, und das macht mich so ruhig oft. Ich bin ja auch schnell mal empört über irgendwas in dieser Welt. Gell? Und dann denke ich immer, was regst du dich schon wieder auf? Erstens ist das alles vorhergesagt, geplant und Gott steuert das ja alles. Und zum anderen kommt da alles zum Ziel, es kommt alles in Ordnung. Irgendwann werden wir zurückblicken auf unser armes, elendes, kurzes Leben und werden sagen, was hast du dich damals aufgeregt und wie hast du gejammert über dein Leben? Jetzt in der Herrlichkeit sicher kann man vielleicht sagen, muss erst mal da gewesen sein, aber das hilft uns ein wenig mit. Das hilft uns ein wenig mit, solche Gedanken und Reden des Sohnes Gottes hinein in unser Leben, uns nicht ganz so wichtig zu nehmen, wie wir das gelegentlich machen. Ich rede das zu mir, gell? Ich predige das mir heute früh, weil ich höre sowas selten oder so gut wie gar nicht. Deswegen muss ich mir das sagen. Und dafür ist die einzige Gelegenheit jetzt, und da könnt ihr gerade mit zuhören, ich glaube, das schadet euch auch nichts. Also, wie geht's weiter? Wir haben gesagt, die Göttlichkeit Jesu war ja das Thema in Verbindung mit Auferstehung und Gericht. Die Auferstehung, das Erwecken der Gestorbenen, kam so nebenbei vor. Jetzt geht's noch um ein paar Ergänzungen dazu. Wir lesen im Alten Testament einen Bibeltext in Jesaja 40, Vers 3. Da heißt, macht gerade den Weg Jahwes, den Weg des Herrn, steht wohl in modernen Bibeln, da steht da Gottes Name. Ich bin ein Rufer in der Wildnis, macht gerade den Weg Jahwes. Und wer zitiert diesen Jesaja 40, Vers 3? Das macht Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, als er am Jordan stand und auf Jesus gewartet hat, da hat er diesen Vers zitiert und sagt, ich bin geschickt worden als Rufender, um den Weg des Herrn, des Kyrios, zu bereiten oder bereit zu machen. Jetzt muss wieder logisch denken. Im Neuen Testament sagt der Johannes der Täufer, der Kyrios, der jetzt kommt, bin ich der Wegbereiter. So wie Jesaja gesagt hat, fügt er noch hinzu, Johannes 1, 23. Das heißt, der Täufer hat das nicht von sich aus gesagt. Er sagt auch noch so, wie Jesaja vorhergesagt hat. Und beim Jesaja lesen wir, jetzt kommt Yahweh, Jehovah, Jewe, egal wie das ausgesprochen wird, weiß eh niemand. Woran musst du jetzt denken, gell? Das heißt auch, der alttestamentliche Gott, wie hier schon oft bewiesen, auch in anderen Zusammenhängen, ist niemand anders als der Jesus als Gottessohn auf der Stufe seiner Engeldarstellung in seiner Erniedrigung. Das war seine zweite Erniedrigungsstufe, wo er auch beim Abraham gewesen ist, hat mit dem geredet und gegessen und so weiter. Das heißt auch hier für mich ganz wichtig, wenn es um das Erwecken auch der Gestorbenen geht, 1. Samuel 2, 6, Yahweh tötet und macht lebendig. Er führt in den Sheol und führt wieder heraus. Und was sagt der Herr Jesus, Enthüllung 1, Vers 18, als er dem Johannes erscheint, ich bin ein Gestorbener gewesen und siehe, jetzt bin ich lebend. Also ich bin auferstanden. Was habe ich jetzt? Ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Also Jesus selber hat Macht über die Aufenthaltsräume der Gestorbenen. Und ich sage absichtlich nicht Tode, weil es gibt keine Toten. Das Wort Tod mit T kannst du vergessen. In unserem Neuen Testament kommt das gar nicht vor. Da steht gestorben, Nekros. Weil Apotinesco heißt sterben. Im weitesten Sinne, dass die Todeswurzel enthalten, die sprachliche Todeswurzel, die bei dem Wort der Gestorbenen fehlt. Wenn du hingehst, bist du ein Sterbender. Wenn du dort bist, bist du ein Gestorbener. Kein Toter, gell? Das müssen wir fein unterscheiden. So, also wenn Jesus so argumentiert und von ihm so geredet wird, dann wird er auch hier in Verbindung mit der Behandlung Lebender und Gestorbener seine Göttlichkeit deutlich. Niemand sonst hätte diese Autorität. So, wie sieht es mit dem Gericht aus? Das war der zweite Punkt. Was sagt er hier? Der Vater hat dem Sohn alles Gericht gegeben. Vers 22. Der Vater hat dem Sohn alles Gericht gegeben. Alles Gericht. Wenn ich dieses alles so lese, wie es da steht, was würde das bedeuten? Er hat das vor Golgatha gesagt, bevor er sein Opfer gebracht hat, bevor die Rechtsgrundlage für die gesamte Heilsgeschichte gelegt wurde. Da sagt er, der Vater hat das ganze Gericht mir gegeben, dem Sohn. Würde doch heißen, dass auch alle Gerichte, die bisher stattgefunden haben, in seiner Hand waren. Alles Gericht ist alles Gericht. Das heißt also, ich gehe gar nicht zurück bis in den nächsten Kosmos. Im zweiten Kosmos, das größte Gericht war wohl die Sintflut. Dann auch die Sprachverwirrung, Babel etc. Auch das sind Gerichtshandlungen dessen, der alles Gericht vom Vater bekommen hat. Das kannst du hier nicht ausnehmen. Und jetzt ist die Frage, was, wenn ich jetzt vom ersten Jahrhundert ausgehe, was kommen denn noch für Gerichte dazu, wenn ihm alles Gericht gegeben ist? Und wir haben eine große Lücke zwischen Golgatha und quasi der siebenten Posaune. Da passiert eigentlich gerichtsmäßig gar nichts, außer Römer 1 und 2 könnte ich anführen, dass Leute dahingegeben sind, dass sie den Schöpfer missachten. Deswegen sozusagen der Zorn Gottes auf sie kommt schon mal jetzt. Wenn du das als Gericht sehen willst, okay, dann nehmen wir das mit dazu. Aber Gerichtshandlungen im eigentlichen Sinne, die heilsgeschichtliche Bedeutung haben, wäre die nächste eigentlich erst die Ernte von Getreide und die Ernte vom Weinstock in Offenbarung Kapitel 14. Jesus und ein Engel richten, Offenbarung 14, ab Vers 14, richten Israel. Getreide und Weinstock sind Synonyme für Israel im heilsgeschichtlichen Denken. Was kommt danach für ein Gericht? Danach kommt Matthäus 25, das Nationengericht, das sogenannte, geht zum Schafe und Böcke. Und hier, und ich sage es auch gerne noch viele Male, wenn es nötig ist, geht es nicht um Israel selber, sondern es geht darum, wie man Israel behandelt hat. Da sagt doch Jesus, das, was ihr meinen den geringsten meiner Brüder getan habt oder nicht getan habt, ist der Gerichtsmaßstab. Die einen gehen in den Feuersee, die anderen ins Millennium. Und jetzt wird auch aus unserer Vergangenheit heraus immer argumentiert, geht ein in das Königreich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an, so ist die traditionelle Übersetzung. Wenn ich es wörtlich lese, geht ein in die Regentschaft, die euch bereitet ist von Herabruf des Kosmos an. Ja, wem denn? Wem ist sie denn bereitet? Matthäus 25, ab Vers 31. Denen, die Israel gut oder schlecht, die sie gut behandelt haben. Es geht ja nicht um Israeliten, sondern um Fremde, die sich gegenüber Israel gut oder schlecht verhalten haben. Die Guten kommen ins Millennium, die Schlechten in den Feuersee. Das muss man endlich mal zur Kenntnis nehmen. Nationen werden versammelt und es wird gecheckt, wie hast du dich Israel gegenüber verhalten. Dann guck mal in die Weltpolitik heute, wer für und wer gegen Israel ist. Da kannst du gewisse Schlüsse draus ziehen, was die mal beim Nationengericht erleben werden. Und deswegen ist mit diesem Nationengericht, wenn ich die Johannesstellen hier noch dazu nehme, auch eine Auferstehung verbunden. Ja, aber es kommt dann noch für ein Gericht. Dann haben wir die Schalengerichte noch am Ende dieses Äons, wie die Enthüllung uns beschreibt, ab Kapitel 15, Vers 6. Und danach gibt es nach dem Millennium den großen weißen Thron. Da wird noch einmal sortiert. Alle, die im Millennium rebelliert haben, kommen in Feuersee, inklusive dem Satan. Und die anderen kommen in den vierten Kosmos, zum neuen Jerusalem. Auch klar. Was kommt danach? Der Feuersee selber bleibt faktisch noch übrig, weil da kommt der Hades rein und der Feuersee selber als Gerichtsort. Manche sagen, das ist Jesus in Person, weil er alles Gericht hat, ist er auch der Richter des Feuersees. Kann man mit leben. Aber wie gesagt, ich mache das nicht zum Dogma. Und was ist noch? Was gibt es noch? Da ist noch was für mich, was ganz Köstliches und Wichtiges außerhalb des Feuerseegerichtes vor den Toren dieser neuen Stadt Jerusalem im vierten Kosmos. Wenn ich sage, Jesus ist alles Gericht gegeben, Da kommt aus der Stadt kommt Wasser heraus. Und an dem Wasser steht das Holz des Lebens, heißt es im Griechisch. Holz des Lebens. Und jetzt müssen die Leute, die vor Jerusalem sind, in der Finsternis, müssen das vom Holz des Lebens essen und das Wasser trinken, um geheilt zu werden. Das heißt, wir haben hier die größte Reha-Maßnahme, die es überhaupt gibt, vor dem neuen Jerusalem. Weil alle, die da draußen sind, die Huren und die Hunde und was nicht alles ist, die werden dort zurechtgebracht. Da kann niemand mehr schlechter werden, da kannst du nur noch besser werden. Ist das wieder im Sinne des göttlichen Gesetzes, nämlich, dass es um den Geist der Sache geht, dass das Erbarmen größer ist als der Buchstabe und das Gesetz. Gell? Also Heilung, Wiederherstellung, das ist das Letzte, was Gott macht an dieser Stelle, um alles in seine heilige Stadt zu bringen, um alles in die göttliche Herrlichkeit zu bringen. Also könntest du ins Schwärmen kommen. Gell? So, und auf das sagt dann hier unser Bibeltext, warum das alles? Auf dass alle den Sohn wertschätzen, wie sie den Vater wertschätzen. Die traditionellen Bibeln schreiben Ehren. Hier steht das Wort Time. Time heißt Wert an sich. Nur das Wort heißt Wert. Das Wertschätzen habe ich hinzugefügt, das Schätzen. Also alle, die den Sohn werten, müsste man sagen, klingt bloß schlecht, die werten auch den Vater oder wertschätzen auch den Vater. Was heißt denn das im Umkehrschluss? Jetzt müssen wir noch drei Bibeltexte lesen und bevor ich zum Schlusssatz komme, und zwar in Lukas Kapitel 10, Vers 16, das ist die erste. Lukas 10, Vers 16. Da sagt er zu seinen Lernenden, die Botschaft Jesu in den kleinen Städten um den See Genezareth herum verkündet haben, da sagt er, der euch hört, hört mich. Und der euch ablehnt, lehnt mich ab. Der aber, der mich ablehnt, lehnt den ab, der mich sandte. Das heißt doch, wenn ich Jesus ablehne, lehne ich Gott ab. Alle, die was gegen Jesus haben, haben auch was gegen Gott. Johannes 15, 23. Zweite Stelle, Johannes 15, 23. Der mich hasst, hasst auch meinen Vater. Dasselbe, gell? Und 1. Johannes 2, 23, dasselbe Johannes, was schreibt er in seinen Briefen? 1. Johannes 2, Vers 23. Jeder, der den Sohn leugnet, hat aber auch den Vater nicht. Der den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Was ist denn daran so wichtig? Luther hat mal gesagt, wer Gott ohne Jesus sucht, findet den Teufel. Da waren wir sehr direkt, Herr Luther, auch wenn du nicht mit allem einverstanden bist, was er gemacht hat, spielt keine Rolle, sind wir wieder bei Bultmann. Gell? Also ohne Jesus findest du den Vater nicht. Das heißt, wer den Sohn nicht wertschätzt, und ich gehe hier sehr weit, wer den Sohn in seiner Rolle als Heilsgeschichtserfüller nicht wertschätzt, wer Jesus in seiner Rolle als das vollendete Opfer für alles nicht wertschätzt, wer der Meinung ist, das meiste geht verloren, weil das Opfer Jesu zu schwach ist, der wertschätzt Jesus nicht und damit nicht den Vater. Merkt ihr was, wie ernst das ist, wenn Leute behaupten, die meisten bleiben beim Teufel, die meisten landen in der Hölle und sind für immer verloren. Was ein heilsgeschichtlicher Unsinn da verkündet wird, da stehen mir die Haare zu Berge. Das ist für mich schon Gotteslästerung. Und hier siehst du ganz deutlich, wer diesen Jesus in seiner ganzen heilsgeschichtlichen Fülle nicht wertschätzt und ablehnt, hat auch den Vater nicht. Das ist Religion. Das sind religionsgesetzliches Denken oder Denkmuster. Davon sollten wir uns freimachen. Und deshalb zum Schluss der Vers 24, da ist ja was ganz Tolles, wo er hier sagt, Amen, Amen, übrigens die Doppel-Amen gibt es 25 Mal im Johannesevangelium. Was besonders Schönes. Amen, Amen, ich sage euch, der, der mein Wort hört, hast du sein Wort gehört? Es nicken einige, danke. Und glaubt dem, der mich sandte, glaubst du dem Vater, der ihn sandte, nicken wieder ein paar, wunderbar. Was ist dann? Der hat äonisches Leben und kommt nicht hinein in Gericht, sondern ist aus dem Tod hinein in das Leben weitergeschritten. Du hast Jesus gehört, du glaubst dem Vater, jetzt hast du äonisches Leben, steht ewiges Leben in deiner Bibel, wahrscheinlich das ist falsch. Äonisches Leben ist nichts anderes als verborgenes Gottesleben. Wesenseinheit mit Christus und Gott. Johannes 17. Ich bin in ihnen, du in mir. Wir sind eins, die Lernenden und er und Gott. Geistlicherweise wesenseins. Wer glaubt, was Jesus gesagt hat, wer dem Vater glaubt, hat verborgenes Gottesleben und kommt nicht hinein in Gericht. Der hat mit Gericht nichts mehr zu tun. Halleluja, gell? Ja. Der hat mit Gericht nichts mehr zu tun. Es ist doch immer noch, man ist doch immer noch der Meinung, ich lese erst noch zwei Verse aus dem 1. Korintherbrief. Also 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 8. Damit es auch besser wirkt. 1. Korinther 1, Vers 8 sagt Paulus von Jesus, dieser Christus, welcher auch euch bestätigen wird bis zur Vollendigung. Wie denn? Unanklagbar in dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Christus bestätigt uns, wenn wir ihm glauben und seinem Vater in der Wesenseinheit mit ihm, dass wir unanklagbar sind. Wozu dein Gericht, wenn du unanklagbar bist? Was sagt Paulus in 1. Korinther 6 zu dem Thema, Vers 2 und 3? Nehmt ihr nicht wahr, dass die Heiligen den Kosmos richten werden? Und wenn mittels euch der Kosmos gerichtet wird, seid ihr dann unwürdig, Rechtsstreitigkeiten unter euch zu behandeln? Ich sage das frei. Sondern Vers 3, nehmt ihr nicht wahr, dass wir Engel richten werden? Geschweige denn das Alltägliche. Ja, wenn du unanklagbar bist und mit Christus Richter selbst über die Engel, weil du glaubst und äonisches, verborgenes Gottesleben hast, was willst du dann noch mit Gericht? Jetzt dreht keiner mir das Wort wieder rum, wie beim Paulus, gell? Ja, ja, jetzt kannst du machen, was du willst, wunderbar, gell? Das hat niemand gesagt, sondern es geht um eine Glaubensfrage. Wir sind aus dem Tod, hier, Vers 24, Johannes 5, in das Leben weitergeschritten. Und jetzt lese ich euch als Abschluss noch eine Rede von Jesus vor und ein Zitat von Calvin. Und wenn du das zusammenbringst, naja, ich überlasse dir das, was die Reaktion ist. Also Jesus sagt zur Martha in Johannes Kapitel 11, Vers 25 und 26, ich lese es erstmal normal übersetzt, etwas wörtlicher. Jesus sagt zu ihr, zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, wunderbar. Der, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, stirbt keinesfalls hinein in den Äon seines Lebens, füge ich an. Glaubst du das? Hat ihn gesagt, ja, gell. Ich lese es mal jetzt ganz wörtlich und das Wort für sterben, griechisch apotnesko, hat die Wortwurzel des Todes in sich. Thanatos, der Tod, apotnesko, das hörst du schon beim Reden, heißt also weggehen in den Tod, ganz wörtlich. Apotnesko, sterben, weggehen in den Tod. Und dann klingt das, was Jesus zu Martha sagt, so. Der, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er weggeht in den Tod. Und jeder, der jetzt schon lebt, weil er verborgenes Gottesleben hat, äonisches Leben, und an mich glaubt, wird keinesfalls weggehen in den Tod. Was heißt das? Es gibt Glaubende, die gehen in die Aufenthaltsräume der Gestorbenen, dürfen da warten bis zur Entrückung. Und es gibt Glaubende, die gehen nicht dahin, die gehen direkt nach oben. Christus unterscheidet zwischen Glaubenden, die jetzt schon leben, weil sie äonisches Leben haben, und Glaubenden, die eigentlich ungläubig sind. Es gibt viele Gläubige, Ungläubige, sind da draußen, die nicht glauben, was Jesus gesagt hat. Die gehen einen anderen Weg. Eindeutig. So, und jetzt zu Calvin noch, das ist mein letzter heute. Das musst du dir auf der Zunge jetzt noch gehen lassen, gell? Calvin hat gelebt, ist gestorben 1564, 18 Jahre nach Luther. Und ich will jetzt da nicht drüber reden, über die beiden Männer, nur damit du weißt, um wen es geht. Und er hat Folgendes geschrieben zu dieser Stelle hier in Johannes 5, Vers 24. Ich zitiere: Er ist vom Tod ins Leben hindurchgedrungen. Anstelle des Perfekts, er ist hindurchgedrungen, steht in einigen lateinischen Ausgaben das Futur, Zukunft. Er wird hindurchdringen. Diese Lesart ist aus der unverfrorenen Unwissenheit irgendeines Schreibers entstanden. Das ist schon mal eine harte Formulierung. Gell? Diese Lesart ist aus der unverfrorenen Unwissenheit irgendeines Schreibers entstanden, der ohne Verständnis für das Evangelium sich mehr herausgenommen hat als recht war. Denn beim griechischen Wortlaut gibt es gar keinen Zweifel, dass der Übergang vom Tod zum Leben jetzt schon vollzogen ist. Ja, das ist ein Zitat, gell? Also es gibt Glaubensmänner, auch wenn du nicht mit allem einverstanden bist, die ganz interessante Schlussfolgerungen gezogen haben aus dem Ganzen. So, was haben wir heute gelernt als Schlusswort? Ich denke, wichtig ist, dass wir mitnehmen, du musst dir das gar nicht alles merken. Was du mitnimmst, es geht um den Geist der Sache und nicht um den Buchstaben. Du musst die Worte Jesu auf dich wirken lassen und lass ihn hineinsprechen in dein Leben. Er wird dir sagen, was richtig ist. Und mir sagt er vielleicht was ganz anderes. Und aus dieser Konstellation heraus hörst du auf ihn. Und wenn du auf ihn hörst und das umsetzt in deinem Leben, hast du äonisches Leben und hast mit Gericht nichts mehr zu tun. Und welche Gerichte es danach gibt, da kannst du selber drüber nachdenken. Amen.
Amen.